Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast, in dem ja wir zu zweit sind. Sag mal was.
Ich grüße euch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer ich bin. Ich weiß auch nicht, ob ihr wisst, wer der andere da ist. Und ich denke, deswegen müssten wir uns erstmal vorstellen.
Ja gut, fang doch gerne mal an.
Ich bin der Joe. Und manche kennen mich vielleicht als Linux-Umsteiger auch. Aber hier bin ich der Joe.
Ja, also genau, wir sind beide selber schon im Bereich Linux so ein bisschen aktiv und haben beide einen YouTube-Kanal, haben uns dadurch auch so ein bisschen, ich sag mal, kennengelernt und sind eigentlich auch immer ganz happy zusammen. Und genau, ja, ich bin der Jean von dem Kanal Linux Guides auf YouTube. Ich kann nicht mal meinen Namen richtig aussprechen, ist ein bisschen schade, oder? Aber genau, jedenfalls haben wir uns mal einfach mal zusammengesetzt und haben einfach mal gesagt, gut, wir brauchen eigentlich so vielleicht so ein kleines Laberformat einfach mal, wo wir da uns einfach mal über verschiedene Themen, die uns gerade bewegen, in der Linux-Welt ganz einfach mal diskutieren und euch einfach davon teilhaben wollen. Und genau, falls ihr irgendwie dann irgendwelche, ich sag mal, Kommentare oder Verbesserungsvorschläge oder sowas habt, könntet ihr uns dann gerne als Kommentar lassen. Also uns soll, wenn alles klappt, soll es auf SoundCloud geben, auf Spotify, auf YouTube dann auch nochmal und wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwo anders. Aber das ist jetzt erstmal die erste Folge, da müssen wir erstmal auch mal ein bisschen reinkommen und einfach mal schauen, so was die Podcast-Welt denn so zu bieten hat.
Ja, und ich freue mich sehr, dass wir hier auf diesem Weg jetzt auch wieder mal zusammengefunden haben. Ich habe ja mit dem Jean schon öfters irgendwie zusammengearbeitet, auch auf YouTube. Und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und überhaupt ist ja der Austausch in der Linux-Community eins der wesentlichen positiven Merkmale, die es ja überhaupt gibt. Also, dass man Leute kennenlernt, dass man sich mit Leuten über das Thema Linux austauscht. Das finde ich so genial und so schön. Und in diese Richtung soll auch dieser Podcast gehen.
Ja, genau. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir sind beide so ein bisschen aufgeregt, ne, was das jetzt am Ende wird. Und ich würde sagen, seid am Anfang bitte nicht ganz so streng mit uns. Und lasst uns einfach mal schauen, was wir denn so zusammen so ein bisschen machen. Ja, wollen wir dann nicht gleich zu unserem ersten Thema kommen?
Dann schieß mal los.
Ja gut, also ich habe schon ein bisschen recherchiert heute Morgen. Wir nehmen das Video am Freitag gerade auf und am besten sollte es am Samstag, also heute quasi, wenn ihr das schaut, am besten Fall, für uns morgen quasi rauskommen. Und ja, ich habe da einfach mal so ein paar Themen einfach mal herausgesucht, über die ich einfach mal reden will. Und zwar habe ich in der Woche mitbekommen über ein neues, ich sag mal, Betriebssystem. Und zwar das Container-Betriebssystem Fedora Core OS. Sagt ihr das was, Joe?
Ja, das sagt mir was. Also da geht jetzt Fedora ganz eigene neue Wege. Und ich finde das sehr, sehr spannend, was die vorhaben. Also das wird jetzt so nebenbei noch betrieben. Das Ganze nennt sich dann auch Silverblue, wer das jetzt schon haben möchte. Ich finde es sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also ich auch. Ich muss sagen, das Ganze wurde ja von Red Hat so ein bisschen angestoßen. Die haben ja die Firma Core OS aufgekauft im Januar 2018. War das schon vor oder nach dem Kauf von, nee, es war glaube ich schon noch vor dem Kauf von IBM, also als IBM ja Red Hat übernommen hat.
Ja.
Genau, und die haben halt diese Container-Distribution halt übernommen und versuchen jetzt daraus halt auch ein Fedora dann quasi zu machen und am Ende dann natürlich auch in ihr Red Hat Linux da einzubinden. Und ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was das Ganze zu bieten hat. Hast du es schon ausprobiert?
Also ausprobiert habe ich es nicht, aber ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, was das werden soll oder was das überhaupt ist. Was mir da gut gefällt, ist ein modulares Konzept. Das heißt, man kann sich das, was man benutzen möchte oder nicht benutzen möchte, selber zusammenstellen. Und das finde ich erst schon mal sehr gut.
Ja, es macht auch so einiges einfacher dann. Ja, also wenn du zum Beispiel diese Container-Technologie gibt es ja schon häufiger, beziehungsweise wir kennen sie ja auch im kleinen Stil mit Flatpak und Snaps und so weiter. Ja, ist ja einfach super. Du sagst, okay, ich will jetzt zum Beispiel dieses und dieses Programm oder jetzt, wenn du einen Server hast, zum Beispiel, ich will jetzt hier eine Own Cloud und da Only Office und so weiter haben, dann holst du dir die Container ganz einfach, speist die da ein und dann sind die eigentlich schon funktionstüchtig. Musst ja, kommt halt immer drauf an, noch ein bisschen konfigurieren, aber dir wird halt sehr, sehr viel Arbeit abgenommen und das macht die Kompatibilität halt dazwischen auch einfach viel, viel einfacher und ja, macht alles einfach ein bisschen geschmeidiger.
Ja, und Flatpak ist ja eine der großen Säulen hinter diesem Konzept. Also, dass man sagt, okay, wir wollen ein bisschen weg von dem DNF, das ja jetzt noch Paketmanagement bei Fedora ist. Und eigentlich schon, ich lese raus, eine Entwicklung hin zu Flatpak.
Stimmt, das habe ich sogar auch letztens gelesen irgendwann, ja. Also die setzen da viel, viel mehr auf diese Container-Technologie und finde ich einfach super. Und ich finde tatsächlich Fedora kann man einiges lernen. Fedora ist ein Betriebssystem, was selber sehr aktuell ist und daher halt auch immer die neuesten Technologien dann quasi vorantreibt. Und einfach ein relativ schlankes Linux mit den allerneuesten Funktionen und halt mit der neuesten Technik so drin. Ich muss sagen, ich finde das teilweise schon immer ganz spannend, dann das einfach mal auszuprobieren und die Technik von übermorgen, die jetzt dann vielleicht dann irgendwann dann mal in Debian sein wird, wobei ich glaube, bis dahin dauert es noch ein paar Jährchen beziehungsweise Jahrzehnte. ja, finde ich immer schön, da so ein bisschen dann in die Glaskugel zu schauen, oder?
Ja, und was da auch geht, dass man sozusagen zwischen verschiedenen Fedora-Versionen hin und her switchen kann. Durch diese Container-Formatierung. Na, also, man kann ausprobieren, man kann sagen, okay, das gefällt mir jetzt gut. Ich möchte mal schnell sehen, wie der neueste Stand ist. Ja, gefällt mir doch nicht so gut, gehe ich wieder zurück. Das ist natürlich ganz was Neues.
Auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Und so hat es ja Ganze auch mit Android so ein bisschen, oder so funktioniert der Android auch so ein bisschen. Du hast ja keine, ich sag mal, Programme mehr oder APKs, die für jede Version neu gebaut werden müssen, sondern die haben halt auch solche Container am Ende irgendwie. Also ich glaube, so eine richtige Container-Technologie ist es jetzt, glaube ich, nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da weiß ich jetzt, kenne ich mich jetzt technisch nicht so gut aus, aber die haben es ja auch geschafft, so ab der Android-Version 4.4 oder sowas, dass du da eigentlich dann problemlos zwischen den Android-Versionen hin und her switchen kannst, ohne dass da so groß alles neu gemacht werden muss oder so. Ja, ist ja, macht alles sehr, sehr viel einfacher. Und ich glaube, den Weg will auch so ein bisschen Fedora einschlagen. Und ich finde, das ist sowas von ein richtiger Weg.
Also ich bin aber mal gespannt, wie dieses Flatpak-Konzept ankommt. Man sieht ja bei Ubuntu, ne, die ja auch mehr oder weniger die Snaps einführen wollen. Und die bekommen ja absolut eine auf die Mütze deswegen. Hm. Und bei Fedora, glaube ich, ist das noch nicht so ganz durchgesickert, was die da vorhaben mit Flatpak. Weil irgendwie ist da noch kein Entrüstungssturm da.
Stimmt, ja. Ich glaube, das liegt auch erstmal primär daran, dass Snap ja Canonical gehört und Flatpak ja eher so die freiere Variante ist. Ne? Also da merkst du mal wieder quasi die Linux-Communities, wie die erstens sowas von gegen Ubuntu eingestellt sind. Und zweitens, also wenn du ja selber Ubuntu nutzt, dann bist du ja eigentlich Canonical quasi ja, ausgeliefert nicht, aber du nutzt ja sowieso dann die Services von Canonical, wenn man so will, ja. Dass sich dann da so viele aufregen bei Ubuntu selber, finde ich schon etwas schwierig und beziehungsweise ganz einfach nur wieder Ubuntu rumgehacke, gibt's ja leider häufiger auf der Welt, wobei ich den Clément Leprefer, das ist der Chefentwickler von Linux Mint, der hat sich da ja letztens ausgelassen, wollte ich eigentlich später dazu kommen, aber können wir ja jetzt nochmal kurz anreißen. Der hat sich halt erstmal so grob darüber beschwert, dass halt, genau, Canonical halt auch viel auf Snap aufstellen oder halt, ich sag mal, auf Snap umstellen will. Das Problem aber zum Beispiel ist, dass Canonical die APT-Pakete tatsächlich irgendwie so ein bisschen ersetzen will damit. Und zwar soll das neue Chromium-APT-Paket nur das Snap-Paket installieren oder halt einfach schauen, dass Snap installiert ist und dann das Snap-Package drauf installieren. Und das stößt halt auf sehr, sehr großen Unmut in der Community, was ich aber, um ehrlich zu sein, auch sehr, sehr gut verstehen kann, oder?
Ja, absolut. Also was der grundsätzliche Unterschied ist, dass Ubuntu bzw. Canonical immer so ein eigenes Süppchen kochen möchte und das über die Köpfe der Anwender hinweg. Also bei Fedora oder überhaupt bei Red Hat ist es ja im Moment so, da wird zwar dieses Silverblue und dieses Containerformat aufgebaut, aber momentan muss man das ja nicht nutzen. Ne? Flatpak ist außerdem sehr plattformübergreifend einsetzbar. Canonical hat es mit Snaps nie vorgehabt, sondern du hast die neue Version von Ubuntu und hast plötzlich einen Taschenrechner als Snap. Und da fragt man sich natürlich als Anwender, warum?
Ja, das habe ich mich auch gefragt bei der Review von 18.04 war das, glaube ich, auch. Und das Problem war ja dabei auch, wenn du dann zum Beispiel ein anderes Thema oder sowas installiert hast, oder nee, ich glaube sogar das Standardthema wurde nicht mehr unterstützt. Also das Standard Ubuntu 18.04 Thema von Canonic oder von ja Ubuntu halt eben wurde halt nicht auf den Taschenrechner unterstützt. Das war dann halt das normale GNOME-Thema, wie wir es kennen, das Advaita-Thema. Das wusste ich tatsächlich auch sehr, sehr lange nicht, dass das Advaita-Thema eigentlich von GNOME kommt. Ich habe gedacht, ja, das ist einfach nur, ja, auch wieder halt so eine Variante wie ein Arc-Thema oder Mint-Y, wie wir es kennen, oder was gibt's sonst noch so? Alles Mögliche, ne? Aber, ja, wusste ich am Anfang gar nicht. Jedenfalls, ja, hat dieser, also ja, dieser Taschenrechner hat ja dann auch echt nicht so schön funktioniert. Er hat ja ungefähr das 3- oder 4-fache gebraucht, um zu starten. Ja, also wenn ich jetzt bei mir beim meinem Linux Mint 19.1 habe ich noch die Taschenrechner-Taste drücke, ich drücke sie mal. Das Ding ist innerhalb einer halben Sekunde da und ich kann los anfangen zu tippen. Und das Problem halt bei dem Snap war oder halt insgesamt bei dieser Container-Technologie, weil insgesamt nutzen ja alle so ein bisschen ungefähr den gleichen Ansatz bei den Containern. Die brauchen halt ewig lange zu starten oder sie brauchen auch ewig lange, bis sie installiert wurden und so weiter. Und das sind halt so ein bisschen die Nachteile von der Container-Technologie. Und ja, dann hat das halt eben länger gedauert.
Ja, also wobei man sagen muss, wenn man sich bei Ubuntu ein bisschen auskennt, ist es ja theoretisch zumindest kein Problem, das Snap zu entfernen, also den Taschenrechner, und dann über das normale Repository den Taschenrechner auch wieder nachzuladen. Nur, wer weiß das als Neuling, als Anfänger oder auch als jemand, der sich für diese technischen Sachen gar nicht interessiert, der macht einfach den Taschenrechner auf und weiß ja gar nicht, dass das ein Snap ist, weil es ihn gar nicht interessiert. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das einfach gemacht wird.
Ja, also es wurde ja auch null mit der Community abgesprochen oder sowas. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Linux Mint vor, ja, es sind schon ein paar Monate her, 3-4 Monate, hat eigentlich Clermont Le Profet oder halt eben die Entwickler wollten eigentlich Linux Mint komplett umdesignen von der Webseite. Neues Logo sollte her und dies und jenes. Und ja, haben das halt groß angekündigt in so einem Blog, ja. Und eigentlich fast alle haben sich so ein bisschen dagegen ausgesprochen. So, hey, nein, wir mögen eigentlich die alten Sachen weiterhin. Wir mögen das alte Logo. Wir ja mögen die ganzen Sachen, die so jetzt bis hier ich sag mal, ja, Linux Mint zieren, und ich könnte mir, glaube ich, selber auch gar kein anderes Linux Mint Logo vorstellen, aber er hat sich halt beschwert, dass es halt zu, ich sag mal, zu komplex ist oder zu schwierig. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Apple hast, hast du ja einfach nur den Apfel, oder bei Windows hast du diese 4 Kacheln, oder bei Ubuntu hast du ja auch ein viel, viel einfacheres Logo, als Linux Mint das hat, ja. Und das wollte er halt auch so ein bisschen vereinfachen, und hat da sehr, sehr viel, ich sag mal, Gegenwind bekommen. Hat er gesagt, okay, gut, alles cool, ja. Ich finde, so geht das richtig, dann halt wirklich dann mit seiner Linux-Community da, ja, sich auszutauschen, ohne dass man irgendwelche Sachen dann voreilig selber macht. Und das fand ich, muss ich sagen, auch Ja, hat Canonical bei so, so vielen Fehlern, die sie schon gemacht haben. Und deswegen sind sie ja immer wieder auf die Nase gefallen. Die haben einfach in der Hinsicht nicht dazugelernt, finde ich.
Ja, absolut. Also Ubuntu bzw. Canonical reagiert zwar schon auf die Community, aber immer erst, wenn es zu spät ist. Also wenn der Shitstorm da ist. Das hat man jetzt auch wieder bei diesen 32-Bit-Libraries gesehen, wo vorschnell gesagt wurde, die hauen wir jetzt raus. Dann kam der große Aufschrei, zum Beispiel auch von Steam, die gesagt haben, ja, und was ist jetzt mit den ganzen 32-Bit-Spielen? Und dann haben die überlegt und überlegt. Und die ganzen Nutzer haben dann wieder gesagt, typisch Canonical, das ist ja wieder absolut irre, was die da machen. 5 Tage später hieß es, okay Leute, wir haben verstanden, wir machen das jetzt doch nicht. Aber was bleibt ist, Canonical hat wieder mal etwas gemacht, was falsch war.
Und hat einfach wieder aus den ganzen Fehlern, die sie gemacht haben, null gelernt. Als ob das irgendwie, keine Ahnung, ja, sind ja eigentlich alles lernfähige Menschen, müsste man denken. Sind es wahrscheinlich am Ende auch, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, haben sie es da noch nicht so richtig begriffen. Oder beziehungsweise, vielleicht ist es ihnen gar nicht so wichtig. Kann ich
Ja,
mir
ich
auch gut
weiß nicht.
vorstellen.
Also irgendwie, ich finde es schade, weil Ubuntu hat ja viel für Linux getan. Ja, das darf man ja nicht kleinreden. Aber sie schaffen es immer wieder, sich in das schlechteste Licht zu stellen, das überhaupt möglich ist.
Also
Und
ich sehe.
das ist in meinen Augen absolut seltsam, weil die lernen nicht daraus.
Nee, lernen sie nicht, ja. Und also ich selber finde auch Ubuntu eine echt eine gute Distribution und finde es auch wirklich teilweise schade. Sie könnten echt viel, viel mehr rausholen, quasi, ja. Also meiner Ansicht nach ist die Umsetzung des GNOME-Desktops in Ubuntu 18.04 ja, wurde eher schon fast verschlimmbessert als irgendwie. Ja, ich glaube, ein richtig guter GNOME-Desktop ja, hätte da insgesamt mehr bewirkt als nochmal diese Anlehnung an das Unity-Dock. Wobei, ich glaube, mittlerweile geht es jetzt auch, aber also auch mit dem neuen Thema oder so. Ja, aber das finden ja jetzt zum Beispiel auch ganz viele Leute blöd. Dass die da dann auch nochmal das komplette Design geändert haben. Gut, jetzt sieht alles viel moderner, viel mobiler so ein bisschen aus und haben sich so ein bisschen dem Zeitgeist angepasst. Aber ja, viele haben dann natürlich auch wieder aufgeschrien und haben gesagt, so, nee, ist nicht. Und andere Distributionen, die halt wirklich von ihrer Community abhängen, besprechen halt sowas auch vorher mit der Community. Oder zum Beispiel jetzt mit Linux Mint. Ja, sorry, ich bringe da häufiger einfach mal so das Beispiel mit Linux Mint. Ich bin da ja fleißiger Linux Mint Nutzer. Jedenfalls haben wir jetzt 2 Jahre quasi zwei Themen zur Auswahl gehabt. Einmal das alte und einmal das neue. Beziehungsweise das alte ist immer noch verfügbar und wird auch noch weiter gepflegt. Und man kann sich selber entscheiden, innerhalb eines Mausklicks, ja, ob man das alte oder das neue moderne Linux Mint will. Und das ist doch einfach wirklich eine schöne Sache. Und meiner Ansicht nach geht das so, als ob da wieder vorschnell oder einfach ohne irgendwie auf die Community zu hören, da irgendwas zu unternehmen.
Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch sehr schade finde, dass dieses Ubuntu Standard eigentlich immer nur das einzige Thema ist, das dann für alle letztendlich gilt. Ne? Also zum Beispiel das Snap-Thema, über das da diskutiert wird, das betrifft eigentlich Ubuntu überhaupt nicht. Die haben keine Snaps drin. Ne? Und es gibt so schöne Ubuntu-Versionen, Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, Lubuntu, Kubuntu. Und auf viele von diesen Versionen trifft das meistens gar nicht zu, was da kritisiert wird. Zum
Nee.
Beispiel dieser Amazon-Button, der war ja nur in der Standardversion jemals drin. Niemals in einem Kubuntu, niemals in einem Ubuntu Mate. Ja? Aber die bekommen trotzdem ihr Fett weg, obwohl sie gar nichts gemacht haben.
Ja, das ist eben das Problem, ja. Also sie haben halt das Wörtchen Ubuntu im Namen halt noch.
Das
Nee, aber
böse Wort Ubuntu, ja.
ja, oder zum Beispiel auch, es gibt auch viele ja, Leute, die einfach halt Ubuntu in der Hinsicht verabscheuen und halt die ganzen Derivate, wie zum Beispiel Deepin, was haben wir sonst noch? Gut, Deepin ist vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, aber es gibt ElementiOS, gibt es Linux Mint, gibt es, was mir jetzt grob einfällt. Also halt die großen Ubuntu-Derivate, würde ich mal sagen. Die kriegen dann halt da auch so ein bisschen was ab, beziehungsweise meinen dann halt die meisten, ja nee, sowas nutze ich nicht, ja, oder komm, da steckt Ubuntu drin, da steckt Canonical irgendwie drin, nö, ich nutze lieber meinen, keine Ahnung, OpenSUSE oder...
Ja, ich habe auch schon so oft gelesen, gerade im Hinblick auf Linux Mint, die sollen doch endlich zu LMDE überwechseln, komplett, zu Debian, und sollen das Ubuntu sein lassen. Ne? Auch deswegen, weil eben Ubuntu in einem so schlechten Ruf ist.
Und ich glaube, das ist, also falls ihr LMDE nicht kennt, Linux Mint hat zwei Basen quasi, also einmal die bekannte Ubuntu-Basis, wie wir eigentlich Linux Mint so kennen, und dann gibt es nochmal die Debian-Basis. Also da gibt es ein Linux Mint, was nicht auf Ubuntu, sondern auf Debian basiert. Das ist aber momentan eher für, ich sag mal, ja, Hardcore-Nutzer nicht, aber du brauchst schon ein bisschen mehr Erfahrung, als wenn du ja zum Beispiel kompletter Einsteiger bist. Ja, da kommst du ja mit Linux Mint oder Ubuntu ja schon relativ weit, aber mit dem LMDE kommst du da nicht so weit. Und jedenfalls, ja, haben sich die Entwickler das ein bisschen auch freigehalten, sage ich mal so. Oder halt die Linux-Mitentwickler und haben sich halt so gesagt, ja gut, wenn irgendwie tatsächlich Ubuntu mal, ich sag mal, komplett weg vom Fenster geht oder halt irgendwie solche riesigen oder einfach irgendein Skandal oder sowas gibt, dann haben wir immer noch ein zweites Standbein. Und das finde ich eigentlich gar nicht so blöd, was die sich da in der Zeit aufgebaut haben.
Absolut, sehe ich auch so. Also, dass man die Alternative mit Debian anbietet, ist eine tolle Idee. Und ja, also wenn man bestimmte Dinge nicht braucht, die bei Debian einfach möglicherweise fehlen, weil einfach ältere Pakete da sind, weil einfach ältere Treiber da sind und so weiter, ne? Dann sollte man vielleicht die Debian-Edition mal ausprobieren. Dann sieht man ja gleich, ob Linux Mint mit Debian funktioniert. Und wenn ja, hat man eine gute Alternative. Keine Frage.
Auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Ja, haben wir, glaube ich, so ein bisschen das Thema jetzt erstmal abgearbeitet und haben uns ein bisschen drüber ausgelassen, oder?
Ja, wir haben ja mit Fedora begonnen und sind jetzt bei Linux Mint Debian gelandet.
Das ist schon witzig, die Wende, ne?
Ja, aber da siehst du, wie eins einfach das andere dann irgendwie herausfordert.
Erstens das und zweitens, ich habe schon das Gefühl, dass alle so ein bisschen miteinander verwandt sind, so die ganzen Linux-Distros oder insgesamt so ein bisschen die Linux-Welt, ja, so, auch wenn sich manche Distributionen eher so, ich sag mal, abhängen würden oder halt einfach sich als was Besseres fühlen, sagen wir mal so, sind wir ja eigentlich schon alle so ein bisschen verwandt.
Also ich denke gar nicht, dass sich die Distributionen als was Besseres fühlen. Es gibt aber in der Tat möglicherweise Nutzer, die sich als was Besseres fühlen. Ja. Also in, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, in Ausnahmefällen natürlich.
Genau. Also
ich sage ja immer, by the way, I use Linux. Mhm. Und da gibt es durchaus andere Leute, die setzen da eine bestimmte Distribution ein, was ich auch völlig okay finde. Man darf auch hinter der Distribution stehen, die man selber nutzt. Das ist völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall. Man sollte aber andere, die andere Linux-Distributionen nutzen, nicht für schlechtere Menschen behandeln oder auch irgendwie dafür verantwortlich machen, dass sie zum Beispiel jetzt ein Deepin oder sowas nutzen. Ja, oder gibt ja solche Fälle, wo immer gerne drauf rumgehackt wird. Und wenn das für diejenige Person okay ist, doch alles cool. Beziehungsweise ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand Windows oder sowas nutzt. Also wenn, falls jetzt ein paar Nutzer hören, die irgendwie vielleicht überlegen, auf Linux umzusteigen oder ja, einfach noch Windows nutzen, gar kein Problem. Nutzt einfach das, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Also gibt's kein richtig und falsch.
Absolut. Du hast ja einen Discord-Server, ich habe auch einen Discord-Server und wir erleben ja, wenn wir das durchlesen, über was sich die Leute da unterhalten. Ich habe ja auch, ich glaube, 400 Leute, du hast wahrscheinlich viel mehr Leute drauf und da sieht man eben, da ist ein Windows-Nutzer, der möchte irgendwas Bestimmtes auf Linux umsetzen und dann kommt er an und dann sieht er, er bekommt Hilfe von uns, von der Community. In manchen Fällen klappt das, aber es gibt Fälle, da klappt es nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich habe da so die, Ich bin da ein bisschen radikal auf Discord-Server. Ja, bei mir gibt's quasi keine intoleranten Menschen drauf, beziehungsweise ich ja weiß dann, also in den Regeln habe ich das gut hingewiesen und auch wenn dann irgendwelche Leute irgendwie irgendwelche Personen in gewisser Weise angreifen, dann oder auch unterschwellig nur angreifen, dann ja greifen wir als Moderatoren eigentlich schon immer ganz gut ein und deswegen ja sorgen wir da, versuchen da auch so eine gute Stimmung beizubehalten. Wobei natürlich immer mal wieder natürlich auch Ausreißer dabei sind, wobei die ein bisschen seltener geworden sind, Gott sei Dank. Aber ja, ich finde das, ich kann ganz ehrlich die ganzen Leute dann auch gar nicht verstehen, die dann irgendwie dann auf anderen Nutzern dann quasi rumhacken oder halt irgendwie sagen, ja, du bist ein schlechter Mensch, weil du nicht das und das nutzt oder wie kann man denn so blöd sein wie du? Ey, also ich würde sagen, wir haben alle mal angefangen mit Linux und waren am Anfang auch nicht die besten Nutzer.
Ja, absolut. Also mein Discord-Server ist ja ein bisschen, ich denke mal, offener als deiner. Also du hast ja Moderatoren auch noch zusätzlich. Habe ich ja gar nicht. Und ich versuche das Ganze so offen wie möglich zu halten. Und naja, die Stimmung ist aber trotzdem insgesamt, finde ich, schon absolut gut. Die Linux-Community als solche ist eigentlich, ich sag mal, zu 95% Spitze. Also da kann man gar nichts sagen. Manchmal nimmt man vielleicht diese 5% besser wahr, weil die lauter sind. Das kann auch sein.
Auf jeden Fall. Ja, also es gibt das bekannte Sprichwort, ja, dass irgendwas oben schwimmt. Also jedenfalls, ja, man hört halt immer nur das Negative oder man hört auch gerne immer nur das Negative, jetzt nicht, weil man so eingestellt ist, sondern wenn du jetzt zum Beispiel die Nachrichten oder sowas guckst, hast du ja in der Regel auch eher mehr negative Nachrichten als positive Nachrichten. Zum Beispiel jetzt bei der Tagesschau oder sowas. Ich will jetzt gar nichts Spezielles ansprechen, aber ganz einfach, liegt einfach so ein bisschen in der Natur des Menschen, würde ich einfach mal sagen, dass man sich über schlechte Sachen oder über Sachen, die jetzt nicht passen, besser unterhalten kann, wie nicht. Zum Beispiel jetzt bei uns auch. Wir haben uns über ein gutes Thema unterhalten, Fedora, und dann kamen wir zu Ubuntu und jetzt das hier. Sind ja auch eher momentan mehr schlechte Themen, die wir ja gerade behandeln quasi. Wobei sie, ich finde, sehr diskutierenswert sind.
Ja, wobei jetzt nicht der Eindruck entstehen sollte, dass wir über die Linux-Community ablästern. Das wäre jetzt falsch, ne? Also ich finde nach wie vor, sonst würde ich das nämlich gar nicht machen. Ich würde diesen Podcast hier nicht machen, ich würde kein YouTube-Video machen, ich hätte keinen Discord-Server, wenn mir das nicht Spaß machen würde. Und der Spaß hat nicht nur was mit dem Thema zu tun, das natürlich auch, es hat auch mit den Menschen zu tun, die in diesem Umfeld sich bewegen, mit denen man in Kontakt kommt. Und das ist einfach schön, also insgesamt.
Bin ich bei dir. Also, ja, man lernt echt neue, tatsächlich so ein bisschen auch Freunde kennen. Also, ich finde es auch immer ganz schön, dass man dann sieht, dass dann sich verschiedene Nutzer dann quasi selber finden, dann durch einen Discord-Kanal oder sowas. Ja, dadurch dann halt eigene Projekte angehen, hatte ich zum Beispiel auch schon ein paar Mal, dass dann irgendwelche gemeinsam Linux angefangen haben zu entwickeln. Gut, man muss sagen, sie sind jetzt nicht fertig geworden, aber sie haben megamäßig viel Spaß gehabt, das für stundenlang und so weiter, und das verbindet ja auch so ein bisschen, und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache und
ja, immer und das, wieder toll. Das ist ja eigentlich das Schöne an der ganzen Open-Source-Idee, das ist der Gemeinschaftsgedanke.
Auf ja, jeden
also,
Fall.
Das, also nicht jetzt bloß hier in der Community bei Leuten, die irgendwas über Linux erzählen oder so, sondern auch bei einer Distribution arbeiten ja Leute aus verschiedenen Ländern zusammen, unabhängig von Geschlecht, von Hautfarbe, von Religion oder sonst was. Es geht darum, gemeinsam packt mal was an. Und genau. Das finde ich gut.
Perfekt. Und du hast eine super Überleitung mir gegeben. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Projekt, was auch in Gemeinschaft quasi jetzt groß entwickelt wird. Und zwar, ich weiß nicht, hast du schon mal von Spinnaker gehört? Oder Spinnaker? Ich weiß es nicht, wie man es richtig ausspricht.
Das musst du erklären.
Okay. Jedenfalls, ich denke, die meisten haben auch noch nicht davon gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zuvor auch noch nicht. Und zwar ist das Ben Acker? Ja, doch. Ben Acker ist eigentlich ein relativ langweiliges Programm, wenn man jetzt am Ende so will. Und zwar tut es nur Updates verteilen für verschiedene Clients oder so. Ja, also ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie Android habt oder ja zum Beispiel Android habt, dann bekommen ja nicht alle Nutzer sofort die Updates, weil ja zum Beispiel das ja gar nicht die Bandbreite und so weiter hergibt. Und dann wird das ja in solchen verschiedenen Phasen ausgerollt und dies und jenes. Und dazu ist Ben Acker zum Beispiel eine Lösung. Und das wurde ursprünglich von Netflix entworfen. Und wurde 2015 zu einem Open-Source-Projekt, haben das quasi von Netflix selber, also Netflix nutzt es noch, aber sie haben es vom Netflix-Projekt selber entkoppelt und gesagt haben, ihr habt Potenzial, macht da euer eigenes Ding und mittlerweile nutzen das sehr, sehr, sehr viele große Firmen, zum Beispiel Adobe, Box, Kisco, Daimler, Samsung oder auch Google, glaube ich, in gewisser Weise. Jedenfalls ja, die nutzen das Ganze jetzt alles, entwickeln das ja 2015 gemeinschaftlich weiter und profitieren dadurch richtig groß. Und das ist eigentlich auch mal wieder so ein Paradebeispiel, finde ich, wie da Leute gemeinsam etwas anpacken und man am Ende auch viel, viel mehr schafft. Stell dir vor, Ben Acker würde nie Open Source gestellt werden und ist sondern einfach nur so ein kleiner, langweiliger Dienst in Netflix drin und hat wahrscheinlich auch, hätte nie so richtig das Potenzial gehabt, sich weiterzuentwickeln. Und das ist auch mal wieder ein wunderbares Beispiel, finde ich, wie meiner Ansicht nach Open Source funktionieren sollte.
Ja, hört sich gut an. Also ich habe davon relativ wenig bisher gehört, aber wie schon gesagt, der Open Source Gedanke, dass man einfach Energien bündelt, ne? Dass man einfach sagt, das sind jetzt 5 Leute oder 10 oder 50, das ist ja eigentlich völlig egal. Und jeder von denen hat eine Kompetenz. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit anfangen. Das ist ja letztendlich der Grundgedanke, dass das nicht von oben her diktiert wird von einer Firma wie bei Apple oder bei Microsoft, was jetzt nicht grundsätzlich falsch ist. Also nicht jetzt das falsch verstehen, aber es ist ein anderer Ansatz.
Auf jeden Fall, ja. Und ja?
Nee, mach weiter.
Ruhig, red ruhig.
Ich wollte eigentlich nur noch sagen, das finde ich grundsätzlich gut. Das ist ja auch bei den Distributionen so der Fall. Ich habe ja auch mit Philipp Müller von Manjaro ein Interview, geführt. Und der hat auch gesagt, sein Manjaro, wo er auch mehr oder weniger der Chef ist, das ist eine Sache, die entstand aus den Ideen von Gleichgesinnten, die er sich gesucht hat. Und daraus ist Manjaro entstanden. Das finde ich einfach toll.
Ist großartig, ja. Also es gibt ja so viele Beispiele. Du kannst ja eigentlich gefühlt auf fast jedes Open-Source-Projekt auch anwenden, dass sich einfach dann viele Gleichgesinnte gefunden haben und gesagt haben, da müssen wir gemeinsam anpacken, da können wir uns gemeinsam helfen und am Ende wirklich was Großartiges daraus schaffen. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mal gehört habt, ich glaube, du, Joe, garantiert schon mal, es gibt ja seit geraumer Zeit das Automotive Grade Linux. Das ist ein Linux-Betriebssystem für Autos, wo sich relativ viele große Firmen zusammengeschlossen haben und gemeinsam ein Betriebssystem für ihre Autos entwickeln. Hast du da was schon mal von gehört?
Ja, absolut. Also es ist ja überhaupt so, dass Linux in viel mehr Bereichen schon existiert, als die Leute letztendlich wissen. Die sagen, ja, Linux, das nutzt doch keiner. Das stimmt für den Desktop, aber in anderen Bereichen ist Linux ja absolut präsent. Und das ist auch so ein Beispiel.
Auf jeden Fall. Also, hast es eigentlich alles schon gesagt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir selber als Linux-Community dümpeln ja auf unseren 2% Marktanteil irgendwie rum, ja. Es geht zwar ein bisschen aufwärts.
Also, 2,07, bitteschön.
Oh, sorry, tut mir leid. Ja, ist ein riesiger Unterschied in der Linux-Welt. Das Blöde ist, es stimmt leider wirklich. Ja. Und ja, es ist... Ich sag mal so, im Desktop-Bereich ist ja Linux leider nicht so erfolgreich, wie es meiner Ansicht nach sein könnte. Ja, was ja erstmal ganz grob an der Verbreitung und somit eigentlich auch an der Unterstützung von verschiedenen Programmen halt für Linux liegt. Ja, es gibt ja, ja, nicht jedes Programm für Linux, ja, und ist ja so ein kleiner Teufelskreis quasi. Jedenfalls, ja, es gibt viel, viel mehr Linux, als man eigentlich denkt, ja, in sehr, sehr vielen Serversystemen, in Raspberry Pis zum Beispiel, auch in solchen kleinen, ich sag mal, auch Smart-Home-Geräten zum Beispiel, läuft auch sehr, sehr gerne in Linux, ja, weil ist einfach frei, kostenlos. Die Hersteller müssen dafür keine Lizenz zahlen und dadurch macht es natürlich sehr, sehr beliebt. Und alle profitieren irgendwie, ja. Und am Ende, auch wenn dann zum Beispiel der Hersteller irgendwie nur, ich sag mal, einen gewissen Betrag pro Monat spendet, dem Projekt dann quasi zugute. Ja, sie wollen ja auch, dass das Projekt weitergeht, nutzen das Ganze ja auch und somit, genau, werfen alles so ein bisschen was in den Topf und am Ende kommt was Großes raus und ist super. Ja, zum Beispiel ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal ein bisschen mit Saugrobotern beschäftigt habt. Ich, ehrlich zugegeben, auch noch nicht so richtig. Hast du einen Saugroboter zu Hause?
Nee.
Nee, ich auch nicht, ja. Wobei ich ganz ehrlich, ich habe zwar nur eine Einzimmerwohnung oder habe halt ein kleines Studentenkämmerchen quasi. Und ich muss sagen, also ich bin zwar vielleicht ein bisschen dekadent, aber so ein Staubsauger wäre schon cool hier, so ein Staubsaugerroboter. Aber ich glaube, das Spannendste wäre dann ganz einfach zu sehen, wie er da dann seine Bahnen fährt, da ja automatisch dann wieder irgendwo hinfährt, das Ganze erkennt und so weiter. Ja, aber jedenfalls zum Beispiel der Xiaomi Roboter 2 oder sowas, oder jedenfalls die ganzen Roboter nutzen Ubuntu 14.04 als System. Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch richtig spannend und cool einfach. Oder einfach musste ich dann schon ein bisschen schmunzeln.
Ja, absolut. Also Linux oder generell Open Source, also Open Source muss ja jetzt auch nicht zwingend dann Linux sein, ne? Also das.
Nein.
Das hat ja, das eine hat jetzt nicht zwingend etwas mit dem anderen zu tun. Es gibt ja auch im Umkehrschluss Linux-Programme, die nicht Open Source sind und die trotzdem auf Linux laufen. Also, und was du vorhin auch angesprochen hast, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass also Open Source natürlich auch ab einer bestimmten Größenordnung kein Selbstläufer ist. Also die meisten größeren Projekte sind auf Sponsoren und Spenden und sowas angewiesen, sonst wird es auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weitergehen. Also das sollte man immer wieder auch dazu sagen, weil viele Leute ja glauben, dass das völlig losgelöst ist von Geld und so weiter. Ne? Und das ist natürlich nicht der Fall.
Und es wird auch teilweise kritisiert.
Ja, aber ich habe in einem meiner letzten News-Videos habe ich darauf hingewiesen, dass Blender gerade eine Spende über 1,2 Millionen Dollar bekommen hat. Ne?
Damit, von Ubisoft, also, oder?
Von Epic Games.
Epic Games, okay.
Ja, also wer Blender nicht kennt, das ist so eine, ja, wie soll man sagen, 3D
Modellierungssoftware. Also, du kannst halt damit so 3D-Modelle erstellen und sogar ganze Filme damit machen am Ende. Könnt ihr euch mal anschauen auf YouTube, gibt es so ein paar Blender, gibt einfach Blender-Movie ein und dann findet ihr ein paar, die nur mit einem Open-Source-Programm erstellt wurden. Und das ist schon abnormal, krass.
Ja, das ist ein tolles Programm, aber nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, da sitzen drei Leute in einem Kellerverlies und die arbeiten nach 10 Uhr abends an diesem Projekt bis um 4 Uhr morgens und dann kommt da Blender raus, ohne dass sie irgendwas dafür bekommen. Das ist nicht so.
Auf jeden Fall, ja. Also es wird leider auch so aufgefasst und teilweise, ja, oder manche meinen dann, ja, Open-Source-Software ist immer unprofessionell und da sind dann ganz, ganz viele Sicherheitslücken gleich und du kannst die Sicherheitslücken gleich sehen. Das heißt, als Hacker hast du viel, viel mehr Vorteile, als wenn du Closed-Source rangehst, ist meiner Ansicht nach komplett die falsche Denkweise. Ja, also erstens stecken hinter großen Open-Source-Projekten, klar, bei einem kleinen Spiel oder sowas ist es vielleicht nochmal eine andere Sache, aber bei großen Open-Source-Projekten, sei es Linux, sei es Blender, sei es Inkscape oder halt Krita oder sowas, halt, ja, mir fallen jetzt gerade nur die ein, gibt natürlich viel, viel, viel mehr, ja, steckt da meistens eine Firma, eine Foundation oder irgend sowas dahinter, die das wirklich professionell angehen, ja, also zum Beispiel ich selber, ja, mache noch teilweise für eine Firma, die ein Serversystem quasi herstellt. Das ist auch komplett Open Source, aber es ist ein mittelständiges Unternehmen, sind, ich glaube, an die 100 Mitarbeiter oder sowas dabei, die ja durch Open Source Software ihr Geld verdienen und ihre Familie ernähren können. Und ich glaube, das durchblicken manche Leute ganz einfach gar nicht so oder haben das gar nicht so vor Augen.
Ja, also das liegt ja auch daran, dass das oft ein bisschen reduziert kommuniziert wird. Ja, also dass freie Software nicht unbedingt kostenlos bedeutet zum Beispiel. Das wird ja auch oft falsch aufgefasst.
Bin ich bei dir, ja. Wobei ich denke schon, also die meiste freie Software bekommst du ja schon dann irgendwie frei. Also kannst du dann selber kompilieren oder so. Aber zum Beispiel gibt es dann verschiedene, ich sag mal, Services, die dann die ganzen Foundations dann anbieten oder die ganzen Entwickler, womit die dann halt ihr Geld verdienen. Ja, zum Beispiel die Firma, wo ich da manchmal was mache, die verdienen ihr Geld durch Support von größeren Firmen oder halt die helfen dann ganz einfach den Firmen dabei, das Serversystem dann am Laufen zu halten, richten das ein, maintainen das und so weiter. Und genau, dadurch verdienen die ihre Brötchen.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, Red Hat ist ja auch ein Beispiel. Das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Klitsche und die wurden jetzt vor IBM gekauft. Ne? Also das, ja. Und nur deswegen, weil die so groß sind, gibt es dann auch immer Fedora, die dann experimentieren können und die was ausprobieren können. Ne? Das muss man alles immer im Gesamten sehen.
Ja, und halt auch eben auch mal gerne scheitern können quasi. Ja, also sie stecken vielleicht auch gerne mal ihre Ressourcen in Technologie, wo sie jetzt noch gar nicht so wissen, wird die überhaupt so groß oder wird die überhaupt angenommen von der Nutzerschaft? Nee, sie machen es einfach, weil sie es können, so nach dem Motto, ja. Und wenn nicht, gut, dann schmeißen wir es halt nach 2, 3 Versionen wieder raus. Und das ist halt mega cool. Ja, und nochmal zu Red Hat zu kommen. Ich muss sagen, ich komme darauf, glaube ich, immer noch nicht klar, dass Red Hat insgesamt 37 Milliarden US-Dollar oder sowas wert war. Das ist unvorstellbar. Jetzt mal verglichen mit Minecraft, was ja auch riesige Wellen und so weiter schlägt. Dies und jenes war 5 Milliarden oder 7 Milliarden wert. Also viel, viel weniger als nur eine Linux-Firma. Ja, ist ja nur ein Teil von Linux. Und das ist unglaublich, wirklich unglaublich.
Absolut. Also da sieht man auch, welche Größenordnung das Ganze schon erreicht hat. Und ich kann natürlich auch die Bedenken verstehen, die ich ja immer wieder höre und lese, dass man sagt, ja, okay, die gehören jetzt zu IBM. Was ist denn der Preis, der dafür bezahlt werden muss? IBM macht das ja nicht aus Nächstenliebe oder so, ne? Sondern IBM wird ja vielleicht auch irgendwelche Forderungen stellen. Und wir bekommen das ja aber auch gar nicht alles mit. Also inwieweit drängt IBM dann Red Hat in eine Richtung, die uns vielleicht dann am Schluss gar nicht passen wird?
Also die Frage habe ich mir auch mal gestellt und habe mich damit schon ein paar unterhalten und allerdings mit dir noch nicht. Jedenfalls sind wir meistens zu dem Entschluss gekommen, dass IBM jetzt nicht generell an Red Hat interessiert ist, beziehungsweise das so krass umstellen will. Klar, es werden wahrscheinlich, ich glaube, es wurde auch ein anderer CEO oder sowas eingesetzt für Red Hat halt. Aber ich denke, IBM ist so schlau genug, dass sie Red Hat nicht kaputt machen. Und ich denke, Red Hat nicht kaputt machen heißt, sinnvoll teilweise halt erweitern quasi, aber den Open Source Gedanken und dafür, wofür Red Hat eigentlich schon immer stand, ja, für stabiles, ja, freie Serversysteme für richtig professionellen Support. Ich denke, das werden sie beibehalten und ich denke, sie werden das mit Red Hat so ein bisschen weiter ausbauen. Und ich denke, den größten Vorteil, den IBM daraus zieht, ist wahrscheinlich am Ende Wissen, ganz einfach. Sie haben sich so ein bisschen Wissen eingekauft und ja, profitieren dann am Ende dadurch dann zu anderen Projekten, ja, zum Beispiel, ja, einfach daraus zu lernen. Denke ich mal, dass das der größte Grund ist. Oder was meinst du?
Also ich würde mich da im Großen und Ganzen deiner Argumentation anschließen wollen. Aber ich habe natürlich auch Verständnis dafür, wenn manche Menschen ein gesundes Misstrauen gegenüber großen Konzernen haben. Und ich meine, man muss auch aufpassen, dass man da nicht in so Richtung Verschwörungstheorie abdriftet. Mhm. Ja, und so grundsätzlich sagt, ja, wenn Microsoft oder IBM oder Google die Finger im Spiel hat, dann kann es ja nur böse sein. Ne? Das, ja, das ist richtig, dass die Möglichkeit immer besteht, dass es da einen negativen Einfluss geben könnte. Also wir sind ja auch nicht weltfremd und blauäugig. Aber wie du richtig gesagt hast, der Vorteil für IBM kann auch sein, dass man Red Hat so nutzt, wie es eigentlich gedacht ist. Nehmen wir das doch auch mal als Möglichkeit an. Und das wäre dann in der Tat positiv.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es negativ laufen wird. Jedenfalls so negativ, dass sich manche Firmen dann komplett gegen Red Hat entscheiden. Also
kurze Zwischenfrage. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn das nicht IBM gekauft hätte, sondern Microsoft?
Jetzt hast du mich erwischt.
Ja, endlich, nach einer Dreiviertelstunde.
Ja, juhu, ja. Gute Frage. Also ich wäre wahrscheinlich schon schockierter gewesen, weil halt IBM für Linux-Nutzer insgesamt halt nicht so den Ruf hat, ja, also oder vielleicht auch nicht so auf dem Radar ist. Ja, insgesamt sieht man das Ding da mit GitHub zum Beispiel, hat ja Microsoft aufgekauft und seitdem hat ja GitLab enormen, ich sag mal, Zuwachs erhalten, ja, und
ab Tag 1 kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Begann die Abwanderung.
Genau, auf jeden Fall. Aber also ich denke, GitHub wird weiterhin super erfolgreich sein. Und ich denke am Ende auch, dass Microsoft am Ende sich, ich weiß jetzt nicht, was sie am Kauf von GitHub wollten tatsächlich, oder beziehungsweise, ja, kann man natürlich nicht so wissen, ja. Ich kann jetzt auch nicht bei IBM sagen, ja, die haben das wirklich nur wegen Wissen gekauft oder so. Könnten ja nochmal ganz andere Gründe sein. Aber ja, du hast schon recht, es ist echt eine sehr, sehr berechtigte Frage. Was wäre, wenn Microsoft Red Hat gekauft hätte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte es, glaube ich, nicht so beantworten. Wobei ich denke, ja, schwierig. Microsoft hat einfach in der Linux-Welt einen extrem schlechten Ruf. Und tja, was würdest du denn denken?
Ja, also wer jetzt ein überzeugter Linux-Nutzer ist, ja, da muss man auch ganz fairerweise dazu sagen, der ist ja deswegen bei Linux meistens, weil er mit Microsoft oder Windows unzufrieden ist. Sind ja viele. Also ich höre jetzt viele Leute, die sagen, ich will einfach weg von Microsoft. Und deswegen kommen sie zu Linux. Die haben bestimmte Vorstellungen, was da anders ist. Und insofern trifft man selten in der Linux-Welt, also zumindest bei den ganz überzeugten Linuxern, Leute, die Microsoft gut finden. Es gibt die Dual-Booter, also zum Beispiel die Leute, die sagen, ich habe ein bestimmtes Spiel, das läuft nur unter Windows, deswegen mache ich Dual-Boot. Okay. Aber so dieser Microsoft-Hass, der ist schon sehr verbreitet.
Ja, schon. Ich denke, es würde auch einfach was anderes sein, weil Microsoft und Linux ja oder Red Hat Linux ja eigentlich richtige Konkurrenten sind, quasi, dass wirklich so ein Konkurrenzeinkauf ist und dass dann da wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Intentionen von Microsoft wahrscheinlich wären. Zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, Vodafone hat, glaube ich, Unity Media eingekauft. Das waren ja eigentlich echt harte Konkurrenten und Vodafone hat Unity Media jetzt einfach geschluckt und gesagt, ja, ist jetzt unsers. ich glaube, Microsoft hätte dann, glaube ich, auch eine ganz andere Intentionen, sage ich mal, als IBM, weil IBM steht ja nicht in direkter Konkurrenz zu irgendwelchen Linux-Betriebssystemen oder hat da jetzt erstmal so generell mit der Sparte nicht so viel am Hut, oder?
Ja, wobei man sagen muss, dass Microsoft sich ja dieser Open-Source-Welt in letzter Zeit, ja, seit ein paar Monaten oder ja, eigentlich kann man schon fast sagen Jahren, immer mehr angenähert hat. Also von dieser Aussage, die immer wieder zitiert wird, dass Linux der Teufel ist, da hört man heute nichts mehr. Das hat ja der Steve Ballmer mal gesagt. Und heute, denke ich, öffnet man sich immer mehr, was natürlich dann auch wieder sehr kritisch beäugt wird, ne? Weil man Microsoft einfach nicht über den Weg traut. Wenn die sagen, wir wollen da ein bisschen mitmischen bei euch, dann heißt es ja, ihr wollt doch nicht bloß mitmischen, ihr wollt Einfluss nehmen. Und zwar bösen Einfluss.
Ja, also vielleicht Einfluss, der uns schaden könnte, ja. Also nicht unbedingt bösen Einfluss, aber sagen wir so, der Verdacht liegt ja schon nahe, ne? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Meldung mitbekommen hast, und zwar, ja, wurde jetzt Microsoft auch in die Mailingliste von den Linux-Distributionen übernommen. Und
Ja.
das, genau, da werden halt solche, oder kannst du auch gerne erklären, wenn du willst.
Nee, mach weiter.
Okay. Jedenfalls, da werden halt ein paar sicherheitsrelevanten Informationen dann rumgesendet. Zum Beispiel, wenn es irgendwie eine große, ich sag mal, Sicherheitslücke aufgetaucht ist, ist das ja meistens nicht gleich direkt öffentlich, sondern wird dann erst öffentlich, wenn die Sicherheitslücke geschlossen wird. Und so eine Mailingliste ist das zum Beispiel, wo dann halt intern teilweise sich halt Informationen ausgetauscht werden. Und mittlerweile ist da jetzt Microsoft auch dabei oder wurde jetzt hinzugefügt, hat der Maintainer der Mailingliste halt gesagt, er sieht keinen Grund, Microsoft nicht hinzuzufügen. Siehst du
Siehst
auch
du auch
keinen
keinen
Grund,
Grund,
oder?
oder? Also, wer bin ich, dass ich das jetzt überstimmen kann?
Ja.
Also, klar, also es ist einfach so, dass Microsoft das so begründet hat, dass sie eben auch Open Source Projekte am Laufen haben, sodass es auch für Microsoft wichtig ist, dass sie über solche Dinge informiert werden. Und da hat eben der Maintainer dieser Mailinglist gesagt, das ist ein stichhaltiges Argument. Wir dürfen euch nicht ausschließen. Ihr leistet möglicherweise einen wertvollen Beitrag. Ja, und that's it. Ja. Und
Ja.
das müssen ja die Leute wissen, die jetzt mit Microsoft in dieser Angelegenheit zu tun haben, ob das Ganze jetzt schädlich ist oder nicht. Also das sind ja jetzt keine irgendwie Hobby-Leute, na, die sich da übertölpeln lassen, denke ich mal, hoffe ich mal,
Ich denke
sondern
nicht, nein.
so einfach wird es ja nicht sein, dass jetzt die Microsoft-Leute das Ruder übernehmen und sagen, die ziehen wir jetzt mal alle über den Tisch.
Nee, ich denke auch nicht, auf jeden Fall. Also, was ich aber dennoch sehr bedenklich finde, ist, dass Linux insgesamt schon abhängig von Microsoft geworden ist. Oder die
Ja,
ganze Open Source Welt
ja,
teilweise. Also zum
also zum
Beispiel mit
Beispiel.
GitHub, ja, ist einfach eine Abhängigkeit so ein bisschen, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber sie hätten halt gewisse Macht. Und nicht nur GitHub zum Beispiel, auch, was war es nochmal? Genau, sie finanzieren die Entwicklung des Linux-Kernels mit und sind da, glaube ich, sogar, oder ich glaube nicht den Kernel selber, sondern ich glaube die Linux Foundation oder so. Jedenfalls sind sie, glaube ich, da Silber-Premium-Partner oder sowas. Oder jedenfalls schieben die denen auch ein paar Dollar dann zu pro Jahr, wodurch dann halt so eine Abhängigkeit entsteht. Weil wenn zum Beispiel jetzt die Linux-Entwicklung irgendwas machen würde, was Microsoft gar nicht gefällt, dann könnte ja dieser Geldstrom abbrechen. Und da, ja, hat man am Ende einfach eine Abhängigkeit. Das
Das könnte.
könnte blöd ausgehen.
Ja, das ist letztendlich dieser Teufelskreis, den wir da vorfinden. Auf der einen Seite würden manche Projekte ohne diese Zuwendungen nicht existieren, weil sie einfach ja, die Ressourcen nicht hätten. Diese Zuwendungen, die es dann gibt von Microsoft, von Google, von IBM, von anderen größeren Firmen, führen letztendlich dann möglicherweise zu Abhängigkeiten. Und da finde ich, das ist ein Teufelskreis. Ja, also weil, wenn die wegfallen würden, dann würde auch vieles sterben wahrscheinlich.
Dann, also ich denke, wenn jetzt eine wegfällt, dann ist das noch verkraftbar. Aber ich denke, das Problem ist, ich glaube, die Starthilfe haben die Projekte sich eigentlich selber gegeben. Aber ich glaube, das Problem ist, dass du dann halt, ich sag mal, mehr Geld bekommst und dass dieses mehr Geld nicht einfach aufsparst und irgendwie für schlechte Zeiten nimmst, sondern damit halt auch gleich Neues quasi erschaffst wieder mit dem Geld. Was natürlich unter anderem auch wieder ganz neue Projekte fördert. Darf man ja nicht unterschlagen. Aber dadurch, genau, wenn das halt das dann irgendwann abbrechen würde, hat man sich dran gewöhnt und dann ist blöd. Und ja, generell, ja, gibt man sich da schon so ein bisschen ab. Aber ich denke, dadurch werden solche Sachen auch megamäßig groß gefördert. Und ja, sind auch viel erfolgreicher am Ende dann auch so. Ja, also zum Beispiel hatten wir jetzt ein positives Beispiel mit einer Spende, meiner Ansicht nach. Zum Beispiel das Ubisoft Entwicklerstudio. Ich glaube, Ubisoft Media heißen die. Einen Moment. Die heißen Ubisoft Animation Studio, die haben auch ein paar Fernsehserien mittlerweile mitgewirkt und halt animiert. Die werden jetzt auf Blender umstellen und sind dann auch gleich irgendwie so ein spezieller Spendenpartner halt geworden und schieben denen jetzt ein paar Euros zu. Und ich denke, da ist es auf jeden Fall nicht negativ, weil sie wollen die Sachen nicht zerstören. Sie nutzen Blender selber, wollen halt das zum Besseren, ich sag mal, bekehren. Und es ist dann auch wieder eine Situation, wo ich, oder ein Fall, wo ich sagen würde, ist super. Aber ja, am Ende hat man ja dann auch so einen kleinen Lobbyismus vielleicht sogar schon in der Linux-Welt drinnen. So ein bisschen wie in der Regierung. Wobei ich denke, dass dann doch nochmal ein bisschen anders läuft in der Regierung. Aber weißt du?
Also, dass Versuche gestartet werden, Einfluss zu nehmen, ist in meinen Augen logisch. Also, und auch, ja. Ich finde es auch nachvollziehbar. Ich mache ja nicht eine 1,2 Millionen Spende und sage dann, ja, macht mal. Also möglicherweise will ich das dann in meine Richtung ziehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Richtung schlecht ist.
Genau.
Aber die Richtung kann schlecht sein.
Ja, ich denke jetzt bei der Blender Animation Software, Animationssoftware zum Beispiel, wird das jetzt, denke ich, nicht schlecht, sondern werden halt einfach neue Features dazukommen, die halt ganz einfach den Alltag nicht nur von den Ubisoft-Mitarbeitern ja erleichtert, sondern halt eben auch den Alltag von allen anderen. Und das ist super, finde ich.
Ja, absolut. Also man muss das wahrscheinlich im Einzelfall betrachten.
Ja.
Also und wir werden wahrscheinlich nur mutmaßen können, welchen Einfluss diese Sponsoren, Spender tatsächlich nehmen und vielleicht wissen wir dann in 5 Jahren, was daraus geworden ist und können dann rückblickend sagen, das und das ist passiert, weil Microsoft oder IBM da im Spiel ist. Ja, vielleicht ist es so, dass wir das so sagen können.
Ja. Ich bin auch mega gespannt, muss ich sagen, ganz ehrlich, was Microsoft mit GitHub vielleicht eventuell macht. Also im besten Fall lassen sie es wirklich einfach so, aber wie du ja bei manchen anderen Übernahmen mitbekommen hast, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal die Übernahme von WhatsApp bei Facebook, ja, haben sie das Ganze ja jetzt ungefähr 3-4 Jahre still sein lassen und jetzt kommen halt so ein paar neue Features, die halt manchen Nutzer nicht gefallen würden. Vor allen Dingen halt hat sich das dann halt irgendwann geändert, dass dann irgendwie deine Daten irgendwie mit deinem Facebook-Konto gleich automatisch verbunden wurden und dies und jenes. Und man hat ja immer mehr, ich sag mal, WhatsApp meiner Ansicht nach zu einem schlechteren Messenger gemacht, was in der Hinsicht, was Datenschutz betrifft. Klar, ich denke, WhatsApp war noch nie ein goldener Stern in puncto Datenschutz, aber ja, so dass da jetzt Facebook dahinter steht und meiner Ansicht nach können die dann mit den Daten dann doch schon ein bisschen mehr machen, weil sie haben ja noch ganz zufällig ein paar andere Dienste und ich sag mal, die haben ja megamäßig viel an Daten, ja. Gab es ja auch den einen Datenskandal, Cambridge Analytica, der wäre garantiert auch nicht so groß ausgefallen, wenn es WhatsApp nicht gegeben hätte, weil halt dadurch viel Information auch nicht gekommen wäre. Und ich denke, das ist halt so das große Problem oder auch einfach die große Neugierde, was Microsoft mit GitHub macht. Also ob sie es wirklich so lassen oder ob sie dann doch in ein paar Jahren mal sagen, okay, ihr wisst jetzt, ja, irgendwann haben wir ja mal GitHub gekauft. Ja, so nach dem Motto, verhalten wir uns mal still, schauen mal, dass sich nicht zu viel ändert am Anfang für die Kunden und passen das dann langsam so an, wie wir das wollen. Glaubst du, das wird geschehen?
Ja. Ich habe keine Glaskugel.
Ach man, ja, schon gedacht, schade.
Ich würde definitiv was dazu sagen. Keine Ahnung. Aber ich denke, das Thema Datenschutz, das werden wir vielleicht in einem extra Podcast auch nochmal ein bisschen auseinanderpflücken.
Oh ja. Und ich glaube, wenn du extra oder der nächste Podcast sagt oder irgendein anderer Podcast, denke ich, wären wir so langsam sogar schon fast mit unserem ersten Podcast zu Ende oder fertig. Es ging ja schnell.
Ja, die Stunde ist um. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde ungefähr zu machen. Die ist jetzt um. Und wie ihr vielleicht jetzt festgestellt habt, wenn ihr denn bis zum Schluss da dran geblieben seid, dieser Podcast ist einfach eine Unterhaltung zwischen zwei Leuten, die sich mit Linux beschäftigen. Ja, und ihr seht, da ist jetzt nichts großartig geskriptet gewesen oder so, sondern wir haben uns jetzt unterhalten und ihr konntet zuhören.
Aber wir werden natürlich gesponsert von Microsoft, IBM und Ubisoft.
Ja, alles, was wir gesagt haben, jeder Satz ist letztendlich bezahlt.
Auf jeden Fall.
Das müsst ihr euch natürlich schon. Und wer schlau ist, der wird das auch zwischen den Zeilen rausgehört haben.
Auf jeden Fall. Und wer schlau ist, der schiebt uns auch mal ein bisschen Geld zu, dann reden wir auch über euch ganz gut. Nein, Spaß natürlich.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dir hat's gefallen, hoffentlich, Joe.
Ja, mir hat's sehr gut gefallen. War ein sehr angenehmes Gespräch, habe ich aber auch nicht anders erwartet.
Bei dir? Ich auch nicht. Nee, ich auch gar nicht. Also war wirklich, war sehr, sehr schön. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
Sean und Joe. Also, liebe Zuhörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ganz kurz, vielleicht am Ende nochmal, könnt gerne ein bisschen Feedback da lassen, falls ihr wollt, falls ihr irgendwas besser machen können, besser machen wollen oder auch Themenvorschläge habt. Ja, postet die gerne dann unter die Plattform eurer Wahl, wo das Ganze erscheint. Und dann, ja, nehmen wir uns die Kritik bzw. eure Anmerkungen auch sehr, sehr gerne zu Herzen. Macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.